Ich begrüße Sie recht herzlich zu dem Vortrag Integration des Anforderungsmanagements in den Entwicklungsprozess mit dem TFS. Und ja, Sie haben jetzt schon gestern und heute eine ganze Menge gehört zu verschiedensten Themen. Das Motto der Konferenz ist DevOps. Und ich möchte zu Beginn gleich mal eine Frage an Sie stellen. Nämlich, die Konferenz ist in drei Tracks aufgeteilt und dieser Vortrag ist im DevOps-Track gelandet. Hat jemand eine Idee, warum Anforderungsmanagement im DevOps-Track? Gehört es dahin? Ist das da richtig? Warum ist das so? Einfach mal Gedanken in den Raum rein. Trauen Sie sich. Warum glauben Sie, ist das im DevOps-Track gelandet? Ideen. Wo kam das her? Sorry. Ja, genau, sehr gut. Also, es ist nämlich ein ganz wichtiger Bestandteil in diesem End-to-End-Prozess, wo man mal sagt, okay, ich muss natürlich auch das Business irgendwie berücksichtigen. Ja? Warum mache ich denn eigentlich das Ganze? Ja? Ich möchte ein Ziel erreichen, ich habe gewisse Anforderungen. Und wir schauen uns heute an, inwiefern der TFS hierbei unterstützen kann. Wir machen einen kleinen Einblick in die Methoden. Wir schauen uns ein bisschen an, wie oder welche Möglichkeiten man mit dem TFS hat. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Thomas Rümmler. Ich arbeite als Berater bei der AIT in Stuttgart. Wir sind spezialisiert auf Softwareentwicklungsprojekte, Methoden, Tools, Techniken, bevorzugt in diesem ganzen Microsoft-Technologieumfeld und so natürlich auch die Unterstützung des Prozesses mit dem TFS. Und es freut mich, heute hier zu sein und zu diesem Thema sprechen zu können. Ganz kurz die Agenda. Wir schauen uns mal ganz kurz an Requirements Management heute. Was versteht man darunter? Ich habe mal ein bisschen nach einer Definition gesucht. Wir schauen uns mal, was bietet der TFS out of the box an? Der kommt nämlich da schon mit ein bisschen was. Und dann komme ich zum wesentlichen Bestandteil des Talks. Ich habe mal vier Projekte rausgesucht, wo ich Ihnen einfach zeigen möchte, was haben wir in diesen Projekten gemacht im Zusammenhang mit dem Anforderungsmanagement. Da steckt natürlich Customizing vom TFS mit drin. Ja, wie haben wir die Ziele erreicht? Und zu jedem einzelnen Projekt werden Sie am Ende dann so eine Lesson Learned sehen. Also was war gut, was würde man vielleicht, wenn man das gleiche Projekt nochmal machen würde, was würde man da anders machen? Die ganzen Inhalte, die Sie da sehen, das ist also auch die Modelle, das ist alles 1:1, da ist nichts geschönt. Das ist wirklich aus dem echten Leben gegriffen, nur die Daten sind etwas anonymisiert. Und dann haben wir zum Schluss natürlich ein Fazit. Ja, warum sollten wir uns überhaupt mit dem Thema beschäftigen? Da lasse ich das mal ganz kurz auf Sie wirken. Findet sich vielleicht der ein oder andere wieder. Ja. Wir leben in einer Zeit von schnellen Zyklen, von komplexen Systemen und wir müssen das irgendwie strukturieren. Und genau darum geht es und deshalb glaube ich, das ist ein wichtiger Punkt und deshalb steigen wir auch ein mit dem Requirements Management heute. Ich habe mal nach einer Definition gesucht. Ich habe eine ganz interessante Seite gefunden bei Gartner, wie die das sehen. Und ich gehe ganz kurz die Punkte durch, die hier draufstehen. Und ganz am Ende des Talks werde ich die gleiche Folie nochmal aufzeigen. Wir machen mal so den Faktencheck. Ja? Wo sind wir denn wie unterwegs? Ganz oben steht hier Streamlines, also Requirements Management als Disziplin, Streamlines, Development, Teams, Analysis. Also es geht irgendwie schon um die Teams. Da ist schon nicht mehr der Fokus reinweg auf einen Requirements Engineer. Ja? Und wenn hier Development Team steht, dann ist nicht nur der Entwickler gemeint. Ja? Sondern in diesen agilen Zeiten, wie man so schön sagt, wenn man von Entwicklungsteam spricht, ist das cross-funktional, da sind ja verschiedene Rollen betroffen. Capture Requirements in a Database-based System. Es geht irgendwie um Software-Systeme, wo die Anforderungen abgelegt werden. Enables Collaborative Review for Accuracy and Completeness. Also es soll irgendwie so ein Review-Prozess unterstützt werden, im heutigen Requirements Management, um letztlich die Qualität sicherzustellen. Ease Use Case and or Test Case Creation, auch das ist ein spannender Punkt. Also wir haben hier schon die Verbindung zu den Test Cases. Ein ganz wichtiger Bestandteil, dass man also hier immer eine Verbindung hat zwischen Anforderungen auf der einen Seite und Test auf der anderen Seite, das ist nicht neu. Ja, das erkennt man schon im V-Modell auf der linken Seite, dann entsprechend links oben mit den Anforderungen, auf der rechten Seite dazu die Tests. Ja, provides Traceability, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch da werden wir reinschauen, was der TFS dazu bietet. Denn letztlich Nachvollziehbarkeit ist natürlich elementarer Bestandteil. dass ich einen gewissen Fortschritt recherchieren kann oder reporten kann und entsprechend Dinge nachvollziehen kann. Facilitate Documentation and Versioning, Change Control, also da ist in gewisser Weise ein Bezug zur Versionierung. Das hängt natürlich auch wieder mit der Traceability zusammen. Und der letzte Punkt aus dieser Gartner-Seite, den ich da rausgesucht habe, ist Supports Business Analysts with Graphical Tools for Process Workflow Definition. Also da auch so ein bisschen Handwerkszeug mitgeben. Und das kann man alles zusammenfassen auf den mittleren Punkt. Es geht darum, eine Disziplin zu sein, die anderen Disziplinen im Entwicklungsprozess unterstützt. Also wir sehen einen wichtigen Bestandteil und da gibt es eine unheimlich große Bandbreite. Wenn ich einfach mal so in unsere Projekte reinschaue, was wir da so sehen, da gibt es so die ganz, ganz einfachen, das ist hier auf der linken Seite des Files, ja. Ich habe einfach eine Liste von Backlog-Items, da stehen die Anforderungen drin, also ganz, ganz leichtgewichtig. Und auf der anderen Seite der Skala hin zu echten Produkten mit Variantenmanagement, wo die Anforderungen an so ein System natürlich sehr hoch sind. Und darauf wirken jetzt verschiedene Dinge ein, die also hier Einfluss nehmen darauf, wie so ein System aussieht. Das sind zum einen Vorgehensmodelle, Produktstrategien natürlich auch, ja, also Dinge, ob ich zum Beispiel sequenzielle Releases habe oder ob ich auch mehrere Produkte parallel habe, ob ich Varianten habe. Oder auch so Dinge wie regulatorische Anforderungen. Ja? Bin ich irgendwo im Consumer-Bereich unterwegs und entwickle eine Mobile-App, dann habe ich regulatorisch im Prinzip ganz niedrige Anforderungen. Bin ich mit Medizinproduktehersteller, habe ich sehr, sehr hohe Anforderungen an der Stelle. Also all das sind Dinge, die darauf einwirken. Und das führt uns zu einem gewissen Spannungsfeld, nämlich aus mindestens diesen drei Punkten. Zum einen die regulatorischen Anforderungen, zum anderen Datenkonsistenz und zum dritten Usability. Das hier unten sind Dinge, die ich natürlich zwingend brauche. Das hier oben ist etwas, was ich von so einem System auch erwarte. Ja. Und da werden wir auch sehen, je nachdem, wie man sich das jetzt, wie man das gestaltet, ist es doch unterschiedlich stark ausgeprägt. Wenn wir ein bisschen schauen, was gibt es denn so für Modelle? Es gibt natürlich eine ganze Menge. Ich habe mal so, ich glaube, so die berühmtesten mal rausgesucht, die in irgendeiner Form immer was mit Anforderungen zu tun haben. Ja? Ganz klassisch Wasserfallmodell, dann so die quasi die ersten Gehversuche, Spiralmodell, das etwas agiler zu machen, Rapid Application Development, RUB natürlich und das Scaled Agile Framework, auf das möchte ich noch ein bisschen näher eingehen, denn doch eher ein jüngerer Vertreter, der doch Einfluss darauf genommen hat, wie der TFS auch designt ist. Ja. Zu den Modellen im Detail möchte ich nicht eingehen, wir beschäftigen uns ja damit Anforderungsmanagement im Entwicklungsprozess mit dem TFS. Wer da aber so einen kurzen Einstieg braucht, ich habe noch eine kleine Webseite verlinkt, also vielen Dank für den Hinweis, den ich da noch gekriegt habe. Die das mal ganz gut darstellen hier, Softwareentwicklung am Beispiel einer Automobilproduktion. Sehr sehenswert, kann man in 2 Minuten sich einen Überblick verschaffen. Da habe ich gesagt, möchte ich noch mal ganz kurz drauf eingehen. SAFe, Scaled Agile Framework. Agile Modelle sind seit einigen Jahren natürlich immer berühmter geworden und sind in aller Munde. Es gibt aber immer wieder ein Thema, nämlich wie skaliert denn eigentlich so ein agiles Modell nach oben? Wie kriege ich das ins Enterprise getragen? Und das ist ein Modell, was sich ein bisschen damit beschäftigt. Da gibt es verschiedene Ebenen. Das Ganze, das ist von der Webseite entnommen, Scaled Agile Framework. Es gibt ein Buch dazu. Ich glaube, ich habe es ja sogar hier drin. Das kann ich Ihnen durchaus empfehlen. Von Dean Leffingwell. Agile Software Requirements heißt das, der beschäftigt sich genau damit und der prägt hier ein paar Begriffe, nämlich den Begriff Epic oder den Begriff Feature. Man sieht, hier gibt es so verschiedene Ebenen, hier oben gibt es sowas wie Epic Owners, ja, also da wird so ein Business-Ziel definiert, ja. Man könnte sagen so ein Investment-Ziel. Und Das Ganze, ohne jetzt in die Details zu gehen, wird quasi runtergebrochen. Das kann man jetzt in verschiedenen Ausbaustufen sehen. Und irgendwo ganz hier unten gibt es unsere agilen Teams. Man sieht hier, die arbeiten nach Scrum, die haben vielleicht irgendwie Extreme Programming, Kanban als Methodik. Da gibt es so die Rollen, die man so kennt aus der agilen Welt, einen Product Owner, einen Scrum Master, ein Agile Team. Und dieses Modell, also hier ist ja schön erklärt in dem Buch, und wenn man das im Hinterkopf hat, mit diesen verschiedenen Ebenen, wird man gleich besser verstehen, wenn man in die TFS Out-of-the-Box-Features schauen, warum da das ein oder andere so ist, denn da tauchen genau diese Begriffe wieder auf. Ja. Wie gesagt, ich kann es ganz gut empfehlen, auch in Ergänzung zur Dokumentation vom TFS, wo ja im Prinzip das Werkzeug mal von der Tool-Seite beleuchtet ist, und der gibt aber ein bisschen einen größeren Kontext dazu. Ja, bringt uns genau zu dem Thema TFS Out of the Box. Jetzt sind wir hier auf den Visual Studio ALM Days. Ich nehme an, dass ich niemandem erklären muss, was der TFS ist. Ich möchte trotzdem mal in die Runde fragen, wer setzt denn den TFS in welche Disziplin auch immer im Arbeitsalltag ein? Mal ganz kurz Handzeichen. Hervorragend. Ganz wenige Hände, die unten geblieben sind. Dann kann ich das hier nämlich in 30 Sekunden machen. Wer war gestern Abend in der Veranstaltung, in der Panel-Discussion? Okay, ein paar. Haben Sie die Folie so ähnlich schon gesehen? Der TFS als Entwicklungsplattform. Und wenn man hier drauf schaut, man sieht ja die verschiedenen Disziplinen. Und ein großes Ziel vom TFS ist ja wirklich end-to-end den Prozess zu unterstützen. Und letztlich ist die Anforderungsverwaltung ein Baustein davon. Und alles, was wir jetzt nachfolgend anschauen, ist genau hier angesiedelt, beziehungsweise in den Schnittstellen zu den umliegenden, wenn man so möchte, Subsystemen. Man findet, wenn man den TFS einsetzt und damit Anforderungen oder in gewisser Weise irgendwie Backlogs verwaltet, immer wieder ein Grundprinzip, nämlich das Prinzip der Verfeinerung. Ich habe hier mal hingeschrieben, von der Vision zum Backlog. Also das Werkzeug bietet mir die Möglichkeit, immer irgendwo grob anzufangen, wie auch immer dieses Element heißt, wenn wir bei Leffingwell sind, ein Epic oder ein Feature, und das dann zu verfeinern in User Story, Product Backlog Items. Nennen Sie es, wie Sie es möchten. Und dieses Herunterbrechen ist ein ganz, ganz elementarer Bestandteil in der Denkweise, ein Paradigma dahinter, denn das geht dann runter bis auf Task-Ebene, wo ich dann schon wieder die Anforderungswelt verlasse und eher so in der Projektorganisationsschiene bin, wie steuere ich denn meine Aufgaben. Das ist alles aber ganz, ganz eng miteinander verbunden, und wir werden es auch dann sehen, wenn ich in einer Live-Demo bin, dass man das alles miteinander gut im Überblick hat. Was kommt jetzt out of the box? Drei Modelle. Kennen Sie sicherlich Scrum, Agile und CMMI als Process-Templates? Die Prozess-Templates sind ja, ich sage mal so schön, das ist so der Bauplan für so ein Teamprojekt. Und wenn man die mal so hier anschaut, da sieht man jetzt genau diese Ebenen. Ja? Man sieht hier im sogenannten Portfolio-Backlog, auch das ein Team, der sich bei Leffingwell, der sich bei Leffingwell wiederfindet. Portfolio-Backlog, also wir haben Epic und Feature. Und das sieht man schon, das ist eine Eltern-Kind-Beziehung. Ja? Also das ist so eine echte Baumstruktur. Ich breche mein Epic herunter und verfeinere es in Features. Und ganz am Ende habe ich so einen Vorrat an Product-Backlog-Items. Jetzt ein sehr generischer Begriff aus der agilen Welt. Letztlich, was der Arbeitsvorrat für die Teams ist. Ja? Und das wird dann nochmal runtergebrochen in einzelne Aufgaben, in Tasks. Ich werde oft gefragt, ja, was steckt denn jetzt eigentlich hinter den Begriffen? Also wenn wir jetzt mal so an mein eigenes Produkt, an meine Releases denken, wie hängt das so zusammen? Und es hat sich eigentlich so folgende Faustregel bewährt, indem man sagt, wie schneidet man die? Ja? Wie groß sind die jetzt? Indem man sagt, also ein Product-Backlog-Item sollte, wenn ich irgendeine Form von iterativen Vorgehen habe, ja, also ich habe irgendwie Sprints, Iterationen, sollte so ein Product-Backlog-Item in einer Iteration abgeschlossen sein. Das Feature ist eher so, es sollte in einem Release drin sein. Ja, also ein Feature sollte es jetzt nicht über mehrere Releases strecken. Und das Epic geht aber darüber hinaus. Das kann durchaus eben ein Ziel sein, mehrere Releases. Das kann auch so etwas ganz Großes sein wie, ich möchte mit meinem Produkt jetzt einen anderen Markt erreichen. Und dafür ist halt eine ganze Menge notwendig, um das zu tun. Ja, spannender Punkt. Umgang mit Bugs, auch das gehört natürlich dazu. Die stehen hier als konfigurierbar in dem Backlog. Ich erlebe das immer wieder in heißen Diskussionen, gehört ein Bug ins Backlog oder nicht? Ja. Das Werkzeug ist so flexibel, dass man es mittlerweile konfigurieren kann. Es gibt für beide Art und Weisen gute Vor- und gute Nachteile, gute Argumentationen dafür und dagegen. Kein Schwarz-Weiß. Ich glaube, deshalb ist man auch gut beraten, oder ist jetzt auch Microsoft als Toolhersteller gut beraten, es konfigurierbar zu machen, sodass man hier entsprechend individuell entscheiden kann. Wenn wir am Ende noch Zeit haben und der Diskussionsbedarf besteht, weil den sehe ich nämlich immer wieder, können wir da gerne nochmal drauf eingehen. Und hier unten noch das Impediment. Kennt man aus Scrum das Impediment-Backlog. Ja, wenn also Dinge auftauchen in der Retrospektive, dann kann man die hier entsprechend verwalten. Das Agile-Template sieht jetzt... bitte? Doch. Aber es ist kein Backlog-Item. Also die Frage war für alle, ob das Impediment standardmäßig dabei ist. Also in dem Scrum-Template ja, aber es ist kein Backlog-Item, was ich in diesen Ansichten, wo ich diese Drag-and-Drop-Funktionalität habe, einfach schieben kann. Das ist einfach ein Work-Item, was ich einzeln erfassen kann, in der Liste ausgeben kann. In dem Agile-Template sieht es oben runter sehr, sehr ähnlich aus. Epic Feature. Hier unten haben wir jetzt den Begriff User-Story drin. Auf der logischen Ebene, und darum habe ich es auch mal genauso dargestellt, also Sie sehen, die Linie geht hier nicht ganz durch, das sind Screenshots aus der Originaldokumentation aus der MSDN, habe ich es mal so nebeneinander gelegt. Die User Story, die impliziert jetzt ein bisschen vom Begriff her ein bisschen einen anderen Inhalt. Also die Frage ist aber, wie schreibe ich eigentlich so ein Element? Ja? Und diese Schreibweise, man kann ja ein Element in der Anforderung in dieser User Story Schreibweise schreiben, also SA, dann die Rolle, I want to, mich das etwas machen und dann am Ende noch warum, was möchte ich damit erreichen, ja, so über so eine Satzschablone. Aber sag mal, der Begriff ist das eine, im Detail, wenn man in die Items reinschaut, sind die auch auf Feldebene ein bisschen anders und ich empfehle immer, die drei nebeneinander zu legen, wenn man so vor der Entscheidung steht, was nimmt man selber, die drei nebeneinander zu legen und die wirklich inhaltlich anzuschauen. Also inhaltlich, was passt am besten auf meinen Prozess? Ja, wenn wir zum Beispiel nur mal hier hinten nehmen, in dem Requirement, da komme ich gleich nochmal drauf, da gibt es mehr Felder als in den anderen Objekten, aber es gibt zum Beispiel sowas wie Akzeptanzkriterien nicht, weil es in diesem Modell so nicht vorgesehen ist. Ja, das gibt es hiervon sehr wohl, dass ich einfach Acceptance Criteria erfassen kann. Man sieht aber jetzt den Zusammenhang ganz gut. Auf der logischen Ebene sind die gleichen. Nämlich auf der logischen Ebene ist das hier unten, diese blauen Elemente, das sind die, die sozusagen schon sehr lösungsnah sind und die ich auch als Arbeitspakete sozusagen in die einzelnen Entwicklungssprints einplane. Okay, aber man sieht auch in allen Modellen, es ist eben so ein, genau dieses Herunterbrechen, was ich vorher als Grundprinzip mal angedeutet hatte, steckt hier drin. Das CMMI-Template ist letztlich... der dritte im Bunde, CMMI, steht für Capability Maturity Model Integration. Ich habe mir mal von CMMI-Assessoren habe ich mich belehren lassen, dass wo CMMI draufsteht, nicht gleich CMMI drin ist. Also CMMI kann man sich zertifizieren lassen nach einem Level. Nur weil man dieses Template einsetzt, ist man natürlich da noch nicht entsprechend auf einem gewissen Stand. Aber es bringt eine ganze Menge mit, bestimmte Dinge etwas formaler zu verwalten. Und das sieht man ganz gut an diesem prominenten Beispiel Change Request. Ja, es gibt einfach Unternehmen, es gibt Teams, die haben nicht den Bedarf, in ihrem Anforderungsprozess Änderungen formal mit nachzuverfolgen. Ja, also ein ganz simples Beispiel, ich habe Product Backlog Items für eine Webanwendung und jetzt ändert sich was, dann fließt ein neues Product Backlog Item rein, beschreibt den neuen Sollzustand und es fragt kein Mensch, warum und wieso, das war ja vorher anders. Ja, es gibt aber durchaus, stellen Sie sich vor, Sie sind Entwicklungsdienstleister und machen Festpreisprojekte mit Ihren Kunden. Und Sie vereinbaren für Ihr Projekt einen gewissen Scope, einen gewissen Rahmenwerk, eine Funktionalität, der erreicht werden soll, vielleicht auch in der Spezifikation festgehalten. Und das kennen Sie ja, der Kunde hat unterschrieben und Sie haben gerade angefangen und nach drei Wochen kommen schon die ersten Änderungen. Da ist es vielleicht eher mal erforderlich, dass ich das formal auch nachverfolgen kann. Und das bitte nicht falsch verstehen. Es geht, die Intention hier ist nicht, quasi Änderungen zu blockieren. Also ich mag diesen agilen Gedanken zu sagen, welcome change. Aber die Idee ist hier, das natürlich transparent nach außen zu dokumentieren. Und ich habe auch am Ende von meinem Foliensatz ein Beispiel dazu dabei, wie man sowas machen kann, wie sowas aussieht, auch wie wir das selbst handhaben in unseren Entwicklungsprozessen. Man sieht auch zum Beispiel, gibt es so ein Review-Work-Item. Also das ist ein bisschen auf etwas formalere Vorgehen ausgelegt. Das sind die drei Modelle, die out of the box kommen. Und zu den dreien möchte ich jetzt noch eine Folie machen. Nämlich, wir schauen mal in dieser Ebene hier rein. Wir haben es gesehen, die unterscheiden sich in diesen Typen. Die unterscheiden sich aber auch von ihrer Methodik her im Ablauf. Wir sehen jetzt in der nächsten Folie vom Product Backlog Item, von der User Story und vom Requirement, von diesen dreien auf der Planungsebene mal den Zustandsautomat. Ja, die Hände gingen alle hoch, als wir gesagt haben, TFS, wir benutzen den. Das heißt, auch da muss ich nicht viel zu sagen. Sie wissen, dass jedes Work-Item einen komplett eigenen Zustandsautomaten hat. Und da wird jetzt aber ein bisschen deutlich, diese unterschiedliche Denkweise dahinter. Wenn man bei Scrum mal anschaut, das fängt an, ein Backlog-Item ist mal im Zustand New, also ja, ich habe es angelegt. Und dann kommt aber ein ganz wesentlicher Punkt, nämlich das hier. Es gibt eine Unterscheidung zwischen einem Approval vom Product Owner im Sinne von, ja, es ist quasi so weit ausformuliert, mit dem Kunden abgestimmt, es kann angegangen werden, und dem Commitment des Teams. Das ist natürlich in der Scrum-Methodik ein relativ wichtiger Punkt, das Commitment des Teams. Das ist hier in dem Scrum-Template sogar im Zustandsautomaten mit manifestiert. Die Pfeilbeschriftungen, das sind die sogenannten Reasons. Auch das kennen Sie sicherlich, dass Sie, wenn Sie einen Zustand umschalten, können Sie eine Begründung angeben, warum das so ist. Diese Art und Weise, mit diesen zwei Attributen zu arbeiten, hat den Vorteil aus meiner Sicht, dass ich die Komplexität des Zustandsautomaten gering halten kann. Ja? Und selbst das sieht man schon in diesen drei Modellen. Denn hier in dem Scrum und in dem Agile gibt es einen Zustand, der heißt Removed. Ja, also rausgenommen aus dem Backlog. Den gibt es hier hinten nicht in dem CMMI-Template. Da gibt es nur einen Zustand, einen finalen Zustand, nämlich Closed. Ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Hier vorne den Modellen habe ich sozusagen, wenn ich so möchte, zwei finale Zustände, nämlich Removed, also es war mal drin, ist entfernt. Und hier hinten habe ich einen Zustand Closed. Das hat was mit der Nachverfolgbarkeit zu tun. Hier hinten ist die Idee, ich kann aus verschiedenen Gründen auf Closed kommen. Entweder, weil es erfolgreich umgesetzt ist oder weil es vielleicht abgebrochen wurde, im Sinne von, es ist wieder rausgenommen worden. Ja. Und jetzt sieht man das hier schon sehr schön, vergleichen wir nur mal die beiden. Ich kann die Information aus beiden Modellen rauslesen. Allerdings hier in dem Modell ist es etwas expliziter gemacht über einen eigenen Zustand. Das heißt, die Komplexität des Zustandsautomaten hat sich schon erhöht, indem ich einen weiteren Zustand drin habe. Das Commitment des Teams ist hier nicht in den Zuständen drin, heißt aber nicht, dass ich es in der Methode nicht unterkriegen kann. Ich sage mal so bildlich, man kann mit allen drei Modellen in einer eher formalen Art und Weise oder in einer eher agilen Art und Weise arbeiten. Selbst hier hinten, in diesem Modell, auch wenn es da keinen Committed-Zustand gibt, kann ich natürlich das Commitment des Teams einholen. Die Frage ist nur, wie bilde ich das in so einem Element ab? Ja? Zum Beispiel über die Zuweisung auf eine Iteration. Aber das ist genau die Schnittstelle zum Projektmanagement und zur Methodik. Da gehen wir jetzt natürlich nicht so tief rein. Wir schauen uns ja quasi immer nur an, wie lässt sich das in diesem Gesamtkontext integrieren. Sie nehmen aber bitte an der Stelle mit, es gibt out of the box drei verschiedene Templates, die sich inhaltlich unterscheiden. Auf den oberen Ebenen Epic und Feature weniger, weiter unten schon. Und die in ihrer Denkweise doch ein bisschen ein unterschiedliches Paradigma mitbringen. Und bevor Sie anfangen, ein neues Projekt zu beginnen, würde ich Ihnen raten, genau das mal inhaltlich gegeneinander zu halten, um hier zu entscheiden, mit was man anfängt. Jetzt kommen wir zu dem nächsten großen Block, nämlich wir haben uns jetzt angeschaut, was kommt out of the box. Und jetzt schauen wir uns mal in konkrete Projekterfahrung bei uns an, was haben wir umgesetzt, angepasst im Bereich solcher Modelle, um unsere Kunden in den Projekten gut zu unterstützen in diesem Bereich Umgang mit den Anforderungen. Ich habe vier Szenarien mitgebracht. Sie sind komplett unterschiedlich. Das erste Szenario, stammt aus einem Projekt Embedded Systems Engineering. Das sind so Motorensteuerungen, machen die. Das Produkt besteht aus Hard- und Software. Und das Besondere in dem Fall war, die haben nach außen hin einen eher wasserfallgetriebenen Prozess, arbeiten aber intern in der Softwareentwicklung nach agilen Methoden. Das Szenario 2 ist aus der Medizintechnik, besteht auch das Produkt aus Hard- und Software. Und Medizintechnik heißt, dort haben wir besondere regulatorische Anforderungen. Das Szenario 3, was ich mitgebracht habe, da geht es um wieder ganz was anderes, die Einführung eines ERP-Systems, also das Produkt, um das es geht, ist ein ERP-System. Da ist die Besonderheit, das kann natürlich schon eine ganze Menge und muss angepasst werden. Und das Szenario 4, das ist Szenario unser eigenes Unternehmen, die Anwendung des Ganzen, wie wir uns verwalten. Und wir haben wieder was anderes, wir haben nämlich diverse Softwareentwicklungs- und Beratungsprojekte, deren Anforderungen wir da auch mit verwalten müssen. Und wir schauen uns genau diese 4 Szenarien an. Ich habe Ihnen immer noch, um das ein bisschen besser einordnen können, mitgebracht, in welcher Größenordnung befinden wir uns. Ich zeige Ihnen jetzt immer jeweils das Modell, was da entstanden ist. Wir besprechen es kurz und danach die Lessons learned, also was haben wir daraus gelernt. Wie gesagt, Embedded Systems, ich klassifiziere das gerne in so einem Raster. Ja. Und die sind in dieser Kategorie mittelgroß, also so 51 bis 200 Leute. Da ist gemeint User auf dem TFS, nicht nur Entwickler. Also das sind Entwickler, Tester, Anforderungsengineers. Also ja, das ein bisschen einordnen können. Das Modell sieht noch sehr übersichtlich aus. Ist hier entsprechend abgebildet. Man erkennt sofort, es ist angelehnt an das CMMI-Template. Wir arbeiten hier, wir haben Feature-Work-Item, wir haben ein Requirement-Work-Item und wir haben ein Task-Work-Item. Was wir hier auch haben ist, wir haben oben drüber ein sogenanntes Specification-Work-Item. Und hier ist sozusagen eine echte Schnittstelle auch im Unternehmen, was die Zuständigkeit angeht. Denn dieses Specification-Item, das ist sozusagen der Pflichtheftanteil, der wird über eine relativ lange Phase des Projektes abgestimmt mit dem Kunden. Man kann sagen, der Owner dieses Items ist der Vertrieb, ja, der mit dem Kunden gemeinsam wirklich das detailliert spezifiziert und wo dann am Ende auch ein Festpreisangebot draus gemacht wird. Das sind Elemente im TFS. In der Kundenkommunikation sind es Word-Dokumente. Die sind aber nicht losgelöst vom TFS. Also der Kunde von denen hat keinen Zugriff auf deren TFS, sondern hier passiert ein Export der Dokumente nach Word. Ja. Zeige ich Ihnen dann auch noch ein bisschen mehr dazu, wie man das machen kann. Habe ich auch eine Live-Demo dabei, wie das geht. Wenn das soweit vereinbart ist, dann geht das in die Teams und wird hier runtergebrochen in Features und Requirements. Feature ist wirklich Beschreibung einer Funktionalität. Und es kann jetzt auch eine Mischung aus Hardware und Software sein. Wie gesagt, also Motorensteuerung steckt da dahinter bei denen. Das Requirement ist jetzt teamspezifisch. Also es gibt halt Requirements, die softwarelastig sind, die einem Software-Team zugeordnet sind, andere, die einem Hardware-Team zugeordnet sind. Und das sieht man auch, da kann man auch flexibel mit agieren, weil die Software-Teams, die arbeiten eben in gewissen Sprints, wenn ich mich recht entsinne, 4 Wochen in dem Fall. Die Hardware-Teams haben entsprechend natürlich größere Iterationen. Was hier noch drin steckt, Testmanagement. In dem Fall manuelles Testen auf den unteren Ebenen. Ja. Auf der oberen Ebene gibt es auch eine Abnahme mit dem Kunden, das ist auch ein Test. Ja. Stand heute außerhalb des TFS. Nicht, weil es der TFS nicht kann, sondern ich sage in unseren Projekten, unseren Kunden immer, eine Organisation verkraftet immer nur ein gewisses Maß an Veränderungen. Ja. Und so ist auch da. Denn Kerngeschäft ist natürlich das Produkt zu entwickeln und nicht alles mit einem Mal zu ändern. Und wir sind einfach noch nicht dazu gekommen, diesen Baustein anzufassen. Ja. Kommt noch, ist momentan außerhalb eine Validierungscheckliste, also Prüf- und Abnahmeprotokolle, wirklich Word und Excel. Wird aber im nächsten Schritt auch mit in den TFS wandern und sich in Form dieser Testcases abbilden. Das zum ersten Szenario schauen wir uns mal an, wenn man das jetzt so ein bisschen rückblickend betrachtet. Lessons learned. Was ist gut gelaufen? Dieser eigene Work-Item-Typ da ganz oben, Specification, für die Kundenkommunikation hat sich sehr gut geeignet, weil es eine saubere Trennung ist in der Ownership dieser einzelnen Items. Wir hatten einen sehr guten Informationsfluss vom Kunden zum Team über diese gebundenen Word-Dokumente. Das heißt, alles das, was mit dem Kunden besprochen ist, landet ja auch im TFS und ist für einen, am Ende auch für einen Entwickler und auch für einen Tester über wenige Klicks erreichbar. Also er kennt genau den Kontext. Das wiederum hat bei allen Seiten, aber insbesondere auch bei den Kunden für Akzeptanz gesorgt. Und die Verteilung zwischen Hard- und Software lief auch gut, entsprechend dem wir sagen, auf den oberen Ebenen ist es noch gemeinsam beschrieben und es gibt eine gewisse Ebene, in dem Fall die Requirements-Ebene, wo wir es aufteilen. Ja, Lessons learned, die Transformation, also bis das Team mal soweit war, das so zu leben, das dauert eine Weile. Man hat relativ lang diskutiert, wie sehen diese einzelnen Work-Item-Typen aus? Welche Attribute gibt es denn da drin? Wie sind die Zustandsautomaten? Wie sind die Abläufe? Was machen wir? Was machen wir heute? Was brauchen wir eigentlich? Diese Lesson learned könnte ich eigentlich bei allen Projekten hinschreiben. Ja? Das ist immer das Gleiche. Die Prozessdiskussion ist eine der aufwendigsten. Die technische ist in der Regel nicht problematisch. Ja, alle mitnehmen. Das ist auch so eine Lesson learned. Das war sehr stark aus der Software getrieben. Und die Hardware kam relativ spät dazu. Wenn wir es das nächste Mal machen, würden wir die Hardware tendenziell früher dazu nehmen, weil die natürlich auch ihre Anforderungen haben und entsprechend mal früher natürlich Feedback bekommen kann. Ja, Baseline ist auch so ein Thema. Wenn ich jetzt eine Spezifikation habe und es ändert sich was, das Baseline-Thema am TFS mit den Work-Items ist ja schon seit Jahr und Tag heiß diskutiert und es gibt nicht die Paradelösung und Werkzeug dafür, wo ich sagen kann, ich mache jetzt eine Variante davon und habe die Änderung, ich habe vielleicht sogar was, sowas wie Branch und Merge, das gibt es eben nicht. An der Stelle muss ich mir anderweitig behelfen. So viel zum ersten Szenario. Kommen wir zum zweiten. Medizintechnik. Das Produkt besteht auch aus Hard- und Software, aber hier speziell regulatorische Anforderungen. Die Größenordnung, ich habe den Fall mal hierhin gemacht, die sind aber so an der Schnittstelle. Also das ist gerade hier so Grenzbereich, ja, zwischen Mittel und Groß. Modell sieht so aus, steckt ein bisschen mehr drin, ich gehe auf die wesentlichen Bestandteile ein. Wir haben auch auf der linken Seite diese Backlogs, aber die heißen jetzt ein bisschen anders, die heißen jetzt Arbeitspakete, Work Package. Was hinter diesem Modell steckt, ist eine ganz, ganz strenge Trennung zwischen den Anforderungen, die hier eher dokumentenbasiert sind, und der Ablauforganisation, also wie plane ich meine einzelnen Pakete ein. In den ganzen Modellen, die out of the box kommen, und auch in dem vorhergehenden, haben wir diese Baumstruktur. Ja? Ich breche etwas runter, es geht vielleicht bei einer Idee los, bei einem Epic, und ich lande unten bei einem Arbeitspaket bis hin zum Task. Das ist hier nicht, sondern hier ist es so, auf der rechten Seite gibt es eine gewisse Dokumentenstruktur, integriert in Work-Items, wo dann die Anforderungen einzeln drinstecken und ich kann hieraus auch wirklich Dokumente generieren. Ich zeige Ihnen das dann gleich mal, wie das aussieht. Hab da auch meine Verifikation dranhängen, also meine Testpläne. Und ich habe jetzt kein herunterbrechenden Arbeitspaket, das ist eine End-to-End-Beziehung. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Vorher war es eine 1-to-N-Beziehung, ja, von der Idee, Verfeinerung. Hier ist eine End-to-End-Beziehung. Ich habe also diesen Baum jetzt aufgebrochen und deshalb haben wir zwei Dinge nebeneinander. Man ist mit diesem Modell etwas flexibler durch die End-to-End-Beziehung, hat aber auf der anderen Seite auch eine höhere Komplexität in diesem Modell und man sieht es auch gleich bei den Lessons learned, wozu das führt. Denn auf der linken Seite arbeiten wir mit diesen schönen Backlogs, alles was Sie kennen, ja, diese schönen vorgefertigten Listen, wo Sie auch die Reihenfolge ändern, Drag and Drop. Auf der rechten Seite habe ich jetzt nicht mehr diese Backlogs. Ich habe einfach Work-Items, die strukturiert zwar in der Datenbank abgelegt sind, aber ich muss für alles auf der rechten Seite mit Abfragen arbeiten, mit Work-Item-Queries. Und ich möchte Ihnen kurz zeigen, wie man sich das vorstellen kann. Dazu gehe ich in eine kurze Live-Demo. So. Da sieht man meine virtuelle Maschine. Ich muss mal kurz den Monitor umschalten. habe jetzt hier ein Teamprojekt. Man sieht hier genau diese Backlogs. Es gibt nur diese Backlog-Items in Form von Work-Packages. Ich kann hier Tasks dranhängen. Das sind jetzt aber wirklich nichts weiter wie Arbeitspakete. Zur Umsetzung von gewissen Anforderungen. Und wir gehen mal in so ein Element rein. Das hängt jetzt hier dran über eine gewisse Beziehung, nämlich genau diese Supports oder Supported-by-Beziehungen, die wir gerade auf dem Bild gesehen haben. Er ladet halt ein bisschen länger. Ich habe hier den TFS mit SQL-Server komplett virtualisiert auf einem Surface. Also kann man schon Respekt haben, dass das jetzt da nicht wegglüht. Aber ja. Während das lädt, zeige ich Ihnen mal auf der anderen Seite diese Struktur mit diesen Dokumenten. Man sieht, ich habe hier gewisse vorgefertigte Abfragen. Und das ist natürlich jetzt ein gewisser administrativer Overhead, den man treiben muss in dem Fall. Ich muss hier natürlich den Anwendern über Abfragen letztlich Listen und Darstellungsformen bieten, die ich sonst eigentlich in den Backlogs habe, einfach dadurch, dass ich es so streng voneinander getrennt habe. Und jetzt gibt es hier zum Beispiel Market Requirements. Das machen wir jetzt mal auf. Das ist eine Baumstruktur. Da drin stecken jetzt zwei Typen. Dieses Cluster Work Item und das Requirement Work Item. Und man sieht hier, das heißt Market Requirement Doc 1.0. Also das ist sozusagen der Repräsentant in der Datenbank für ein echtes Dokument. Ja. Ja, bitte? Bitte? Letztlich ein maßgeblicher Treiber war die End-zu-End-Beziehung. Ja. Wir sehen im nächsten Beispiel noch, da haben wir eine End-zu-End-Beziehung nicht aufgesplittet, aber das hat halt fürs Handling durchaus einen Impact. Hier habe ich jetzt schlanke Backlogs, ja, und kann sehr formal mit den Anforderungen arbeiten. Ich habe ja auch, also es sind auch unterschiedliche Zielgruppen, ja. Die hier mit den Requirements arbeiten, das ist wirklich ein eigener Bereich im Unternehmen, die sich darum kümmern. Und irgendwann geht es in die Entwicklungsabteilungen, die dann quasi daraus nur noch ihre Backlog-Items ableiten in diesem End-to-End-Zusammenhang. Also der Kommentar ist, dass ja der Gedanke, dass ich quasi alle Informationen zum Entwickler transportiere und der Kontext kennt, verloren geht und auch diese enge Kommunikation quasi vom Entwickler zum Kunden. Ich möchte auf die Frage zweigeteilt antworten auf den Kommentar. Die enge Kommunikation zwischen Entwickler und Kunde, ja, die ist hier nicht da. Das ist in dem Vorgehensmodell und in dem Geschäftsmodell dahinter auch gewollt. Ja? Also das ist die machen nicht Scrum. Ja? Der Kontext ist da, denn die Elemente, das ist zwar getrennt, aber ich zeige es Ihnen jetzt gleich, die kennen sich und ich kann auch als Entwickler da sehr schnell hinnavigieren. Wir sehen hier, ja, ich habe das mal genannt, Marktanforderungen für die Applikation 1 in der Version 1.0 und dann gibt es hier ein Cluster, ja, wer das geschulte Auge sieht, dass das Texte aus Lorem Ipsum sind und hier entsprechend die Requirements drunter aufgelistet. Jetzt mache ich aber mal das erste Requirement auf. Und dann sehen wir nämlich genau den Zusammenhang. Okay, während es öffnet, zeige ich Ihnen die Dokumentengenerierung, die sich daraus ableitet. Ich habe hier ein Word-Dokument und das lässt sich jetzt übertragen. Ich habe es an dem Beispiel gemacht, aber können Sie auch für das vorhergehende Beispiel, wo die Spezifikationen an den Kunden gehen. Hier in Word habe ich jetzt meine Verbindung zum TFS. Ja. Ich verbinde mich jetzt auf genau dieses Projekt, wo ich gerade auch im Browser war. Und hier gibt es ein Get Work Items. Das funktioniert so ähnlich, wie Sie es in Excel kennen. Ja. der kleine Unterschied, dieses Ribbon ist jetzt nicht in dem Out-of-the-Box-Toolset von Microsoft, sondern es ist ein kostenfreies Add-in, was wir, also was wir aus den Projekten heraus entwickelt haben, was auf unserer Webseite einfach zum Download steht. Hier habe ich jetzt die Abfrage, die ich auch im Browser gerade hatte, schon mal ausgewählt. Und ich sehe jetzt gleich genau das gleiche Ergebnis, die gleichen Items, die ich im Internet Explorer gesehen habe. Jetzt mache ich hier Import. Und während der die Sachen hier reinlädt und das Dokument generiert, gehen wir nochmal im Browser. Ich hatte gehofft, dass das schon aufgegangen ist. Ah ja, hier haben wir das. Also das Work Package, ja, in der Backlog-Ebene, hat jetzt hier eine Beziehung Supports. Und damit kriegt der Entwickler, der ja in dem Work Package unterwegs ist mit seinen Tasks, der kriegt den Kontext. Der sieht nämlich hier genau, für welche Anforderung ist es eigentlich dienlich. Ja, der kann da hinklicken, Doppelklick, dann geht es auf. Also auch hier wieder, ich habe zwar eine Trennung, eine inhaltlich wie auch eine methodische Trennung, aber dadurch, dass ich alles in einem Werkzeug habe, ist es für den Entwickler und damit in den Gesamtprozess, auch für den Tester übrigens, integriert und sehr gut erreichbar. Also Word-Dokument ist generiert, ja, schaut so aus, gibt ein Deckblatt, geht's mal drüber, hier irgendwann kommt das erste entsprechend Cluster, ja, ist so dargestellt und dann hier die Requirements. Das ist genau das, was wir gerade im Browser hatten, mit gewissen Attributen. Und jetzt kann man sich vorstellen, klar, macht man PDF draus oder kann hier auch Review-Prozesse machen im Word. Und hier habe ich es jetzt im Browser mittlerweile ist auch aufgegangen. Ja, also ich bin von dem Backlog-Item einfach vorwärts navigiert hier rein. Okay. Ja, bitte. Guter Punkt. Guter Punkt. Ich warte kurz, bis das Bild wieder da ist. Okay. Man sieht hier, hier gibt es den Punkt Defect Management. Da gibt es jetzt ein Change Request Work Item. Das ist jetzt auch ein bisschen speziell in diesem Modell. Wie gesagt, alles 1:1 Kundenmodelle. In dem Moment, wo eine Rückmeldung reinkommt, ist erstmal in dem Fall noch nicht klar, ist es ein Defect, ist es ein Change. Läuft quasi erstmal unter dem Element Change Request und wird dann entsprechend klassifiziert. Aber es hat wieder eine Beziehung Effects zu einem Backlog Item. Da ist dann wieder. Hier haben wir Sterne reingemacht, einfach damit dies nicht so viele Pfeile werden. Ja? Und damit kann ich es wieder zueinander tracken. Ja. Okay, bitte? Doch, ist ein Thema. Also die Frage ist Baselining kein Thema gewesen? Doch, natürlich. Ist ein Thema, ist ein komplett eigenes Toolset im Einsatz dafür, was hier rausgelöst ist. Ja. Kann ich gerne vielleicht nach dem Talk, wenn Sie interessiert, so ein bisschen dazu erzählen. Ja, auch hier Lessons learned. Die Trennung zwischen den Dokumenten und der Planung ist ganz gut, um diese End-to-End-Beziehung aufzulösen und diese unternehmensinterne Trennung. Und trotzdem ist diese Durchgängigkeit gewährleistet, die Traceability. Auf der anderen Seite so ein bisschen zu welchem Preis erkauft man sich das? Man muss mit sehr vielen Abfragen arbeiten. Man hat es gesehen und das war gerade ein Mini-Auszug. Also das ist, glaube ich, das Projekt von den Projekten, die ich gesehen habe, und ich habe schon viele gesehen, mit der größten Anzahl an Work-Item-Queries in dem System. Ja? Weil man einfach für alle Dokumente, man braucht überall vordefinierte Abfragen. Ja? Und im Detail gibt es halt relativ viele Attribute, Zustände und Berechtigungen zu pflegen. Das bringt einfach dieser formale Prozess ein Stück weit mit sich. Nächstes Szenario, wir schwenken komplett um, wir sind nicht mehr in der Medizintechnik, wir führen ein ERP-System ein. Sie sind ein Unternehmen, haben ein gewisses Business, das hat mit IT gar nichts zu tun, Sie führen ein neues ERP-System ein. Wer in dem ERP-Umfeld unterwegs ist, der weiß, man kauft sich ein System ein, das hat also eine gewisse Funktionalität, aber jetzt muss ich das adaptieren auf meine eigenen Prozesse. Größenordnung dieses Projekts, also auch hier der TFS-User, ist in der Kategorie groß anzusiedeln und ja, jetzt schauen wir uns mal an, wie geht das? Nicht erschrecken. Ich habe überlegt, ob ich Ihnen die Folie stückchenweise gebe. Ich gebe es Ihnen in kompletter Pracht mit einem Mal. da steckt einiges drin. Ich werde nicht auf jedes Detail eingehen. Auch das, wie gesagt, 1:1 aus dem Projekt raus, da ist nichts geschönt. also nichts gepimpt sozusagen. Ich zeige Ihnen ein bisschen, was steckt dahinter. Hier oben, das kann man jetzt hier nicht mehr erkennen, das ist irgendwie abgeschnitten, das sind die Backlog-Items. Man kann es noch erkennen an dem Begriff Feature. Da werden sozusagen Geschäftsprozesse abgebildet. Deshalb ist das hier so ein Baum. Ja. Ein ERP-System hat natürlich was damit zu tun, ich unterstütze Geschäftsprozesse im Unternehmen. Und genau die stecken hier oben drin quasi, sind so das Kopfelement dieses ganzen Modells. Daraus werden abgeleitet User Stories, die sind auch wirklich geschrieben in dieser Schreibweise SA, dann die Rolle und so weiter, ich möchte. Und die werden nochmal verfeinert in, das Element heißt diese User Story Variant. Sie können sich das vorstellen als eine Art Use Case. Ja? Für einen bestimmten Prozess, der in der User Story beschrieben ist, habe ich nochmal bestimmte Arten, das zu spielen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, der Prozess der Urlaubsgenehmigung. Da gibt es einmal vielleicht den normalen Use Case, normaler Erholungsurlaub, und dann gibt es den Use Case Sonderurlaub, ja, wegen Heirat, Umzug, was es da auch immer alles gibt. Nein, Heirat gibt keinen Sonderurlaub, aber Geburt gibt Sonderurlaub, glaube ich. Und das sind dann quasi verschiedene Ausprägungen davon. Das ist das komplette Backlog. Hier war auch erst die Idee, dann quasi herunterzubrechen in Arbeitspakete, in Baumstruktur. Das hat hier aber so nicht funktioniert, denn wir haben in diesem Projekt eine gewisse Methode unterstützt. Es geht um die Einführung von Microsofts ERP-System, vom Dynamics AX. Und Microsoft hat eine Methode, die SureStep-Methode, die da gewisse Dinge mit sich bringt und Empfehlungen, was man tun soll, um so ein ERP-System einzuführen. Und ein wesentlicher Bestandteil ist die sogenannte Fit-Gap-Analyse. Die Fit-Gap-Analyse macht Folgendes, dass ich habe meine Anforderungen hier aus dem Business, meine gewissen Prozesse, die ich unterstützen muss. Und ich habe ein System, was gewisse Dinge schon kann. Und jetzt schaue ich quasi Anforderungen und quasi Funktionalität, was schon da ist. Wie passt das aufeinander? Und da gibt es entweder ein Fit, also da wird nur unterschieden zwischen einem sogenannten Simple Fit im Sinne von, ja, das kann es einfach so. Das zweite Ergebnis ist, es kann ein Fit sein. Das bedeutet, da muss was gemacht werden, aber nicht programmiert, nur konfiguriert. Oder es ist ein Gap. Also es gibt echt eine funktionale Lücke im System und die muss ich schließen durch Programmierung. Und dafür ist dieser ganze Zweig hier unten entstanden. Aus diesen, also die quasi Use Cases wurden analysiert, wurden diese Fit-Gap-Analyse unterzogen. Und wenn Sie hier runterschauen, das Ergebnis sind sogenannte Analysis Result Items. Da wird einfach dokumentiert, was ist es? Ist es so ein Fit oder ist es ein Gap? Und daraus leiten sich dann Design-Elemente ab, also die Lösung beschreiben. Ja? Was ist konkret zu tun? Ist etwas, sind Parameter zu setzen? Oder, also Konfiguration, oder muss man programmieren? Und diese Teile hier, das sind die Backlog-Items auf unterster Ebene für die Entwicklung. Also für die eigentlichen Implementierungsteams. Also man sieht hier, komplett anderes Szenario und es führt eben zu einem komplett anderen Lösungsansatz. Wie bringt man das in so einem System unter? Ja. Gibt eine ganze Menge außenrum, Stammdaten, Metadaten und so weiter. Wie gesagt, für Interessierte kann ich gerne nach der Session, stehe ich gerne für Fragen bereit. In der Kürze der Zeit ist das der wesentliche Punkt hier. Man hat hier wieder die End-to-End-Beziehung und auch hier habe ich nochmal die Tests. Ja. Ich teste auf verschiedenen Ebenen. Ich habe Test-Cases auf der Ebene hier. Was mache ich hier? Ich teste sozusagen einzelne Bausteine. Und hier oben teste ich prozessweise. Also es geht am Ende ja darum, Geschäftsprozesse zu unterstützen. Also das ist am Ende dieser Geschäftsprozess. So neudeutsch würde man auch sagen, User Acceptance Test. Ja? Also auf dieser Ebene. Also man sieht, dem Modell auf den ersten Blick an, es hat eine deutlich höhere Komplexität. Also da haben wir auch echt lang dran gearbeitet, bis das so entstanden ist. Ich sage nicht, dass es die Referenzlösung für jedes komplexe System ist, ganz und gar nicht. Ich habe an vielen Stellen dafür plädiert, das einfacher zu machen. Bitte? Sehr gut, sehr gute Frage. Ist der TFS das richtige Werkzeug, um sowas zu machen? Die Frage habe ich auch gestellt. Aber ich habe es ein bisschen anders gestellt, nämlich wollen wir wirklich alles da reinpacken? Ja? Meine Empfehlung war nein. Ich komme gleich auf die Frage zurück. Es ist aber so, es gibt gewisse Rahmenbedingungen in dem Fall. Also ich habe zum Beispiel noch andere Systeme auch ins Feld geführt, die man mit dazu packen kann. Also zum Beispiel auch für die Geschäftsprozessmodellierung, ein ARIS zum Beispiel, wobei das jetzt am Ende sogar im Einsatz war. Ja. Allerdings war eine Maßgabe, möglichst viel mit den Möglichkeiten des einen Systems zu machen. Ja. Das ist das Ergebnis. Das ist nicht die beste Referenzlösung, aber wir haben die Anforderungen damit erfüllt. Wie gesagt, ich habe an vielen Stellen dafür plädiert, es einfacher zu machen, denn man muss aus meiner Sicht nicht jeden kleinen Prozessschritt, zum Beispiel durch den Zustand, also die Zustandsautomaten erspare ich Ihnen jetzt, ja, die sind wirklich umfangreich, nicht jeden einzelnen Detailschritt in dem Zustand dokumentieren. Manchmal braucht es eine Lernkurve. Das Projekt ist aktuell in einer Phase, wo wir mit den Teams gemeinsam das wieder etwas ausdünnen und sagen, okay, wir haben jetzt, also die Teams haben jetzt selber auch gelernt, wie liegt es in der Hand. Das Modell trägt immer noch die Zusammenhänge, aber was wir jetzt ausdünnen, sind die Zustandsautomaten. Also es muss nicht jeder Review-Schritt in dem Zustand dokumentiert sein. Das habe ich aber nicht geschafft, quasi durch Reden im Vorfeld zu vermitteln. Und ja, deshalb Learning by Doing. Das Schöne ist aber auch in dem Projekt, es hat eine gewisse Komplexität, ist die Mentalität da, ausprobieren, ändern, kontinuierlich Verbesserung. Jetzt hat man festgestellt, okay, wir haben zu viele Zustände, wir schmeißen wieder welche raus. Ja. Da hinten war noch eine Frage. Ha. Ja, sehr gute Frage. Wie kann oder wird die Konsistenz sichergestellt? Also auf der einen Seite hilft uns das System natürlich dabei, weil ich eben alles in Beziehung setze. Aber wovor mich das System nicht schützt, ist, dass ich zum Beispiel ein gewisses ein Gap vielleicht zweimal formuliere. Ja? Da kann ich nur als Anwender suchen, ob es so ein Gap schon gibt. Es gibt elegante Suchmöglichkeiten. Wer da Interesse hat, ich habe einen Blog dazu geschrieben, wie man hier in dem System suchen kann. Denn da gibt es so ein paar versteckte Möglichkeiten. Was wir aber gemacht haben im Modell, und das hat das Modell erstmal komplexer gemacht, ist, wir haben hier nochmal so Design-Artefakte als einzelne Elemente rausgezogen, wo zum Beispiel jedes Formular als Element nochmal auftaucht, dass quasi von vornherein klar ist, jedes Formular in diesem System ist bereits da drin und ich muss es nicht neu erfinden, ich kann darauf referenzieren, weil wir genau die Problemstellung auch erkannt haben. Ja. Lessons learned aus diesem Projekt. Es ist ein sehr stark normalisiertes Modell, also es hat im Prinzip keine Redundanzen. Und das hilft uns dabei, die Integrität sicherzustellen. Wir haben alles, ich habe es mal Anführungszeichen, in einem System. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen in einem, können Sie sich vorstellen. Und wir haben diese Methode, die für diese Einführung des ERP-Systems sehr wichtig ist, diese Fit-Gap-Analyse sehr gut abgebildet. Ja, auf der anderen Seite, durch die Komplexität ist das Handling durchaus etwas schwerfällig. Durch die Normalisierung sind die Wege weit. Also auch für den Entwickler, wenn der jetzt Kontext braucht, ja, können Sie sich vorstellen, der muss ganz viel links entlang klicken. Auch da gibt es jetzt eine Lesson learned daraus. Es gibt irgendwo in so einem Work-Item auf Entwicklerebene gibt es einen Button, der einem quasi so ein Abstract so auf einer Webseite mal zusammenbaut, automatisiert, dass der wieder, der diese Normalisierung wieder auflöst und eine denormalisierte Ansicht schafft. Ja? Aber das ist alles nicht mehr out of the box. Das heißt, diese denormalisierten Ansichten sind aus so einem Modell schwer zu erzeugen. Da muss man wirklich für programmieren. Das war in dem Fall aber auch notwendig. Und ganz klar, weniger ist mehr. Schauen wir uns noch im Eilzug das letzte an. Unsere eigene Verwaltung, wie wir unser Unternehmen organisieren, angelehnt am CMMI-Template. Und da habe ich die Live-Demo etwas abgekürzt. Ich habe Screenshots gemacht, weil ich die verfänglichen Kundeninformationen rausgefiltert habe, also hier unscheinbar gemacht habe. Man sieht, wir haben Backlogs. Da sind drin Bugs und Requirements. Das ist jetzt ein Sprint-Backlog, ganz konkret. Und da taucht alles Mögliche auf. Da tauchen auf Produktfeatures, Release-Vorbereitung, Bugs in der IT-Infrastruktur, alles Mögliche taucht da auf. Das heißt, so heterogen wie wir sind, das Aufgabenfeld, wir haben trotzdem alles da drin, um uns zu organisieren. Auf Feature-Ebene schaut das Ganze so aus. Wir haben also hier die Features, die sich hier runterbrechen, und diese Requirements, das sind die einzeln in die Sprints entsprechend eingeplant werden. Da oben drüber gibt es noch Epics, die sind hier links oben ausgeblendet, weil dieses Team hat diese Epic-Sicht nicht. Die kann dahin navigieren, aber diese übergeordnete Epic-Sicht braucht es nicht. Aber was es zum Beispiel hier gibt, schauen Sie sich mal an, hier gibt es sowas wie Kundenreferenz XY für Webseite. Da drüber ist ein Epic. Wir haben ein Jahres-Epic, wie viele neue Kundenreferenzen wir als Marketing auf unserer Webseite haben wollen, aus den Projekten. Und daraus leiten sich dann Features und Requirements ab. Ja? Das Feature ist genau, dass diese Kundenreferenz irgendwann auf der Webseite ist. Wir arbeiten aber in 2-Wochen-Sprints. Das ist in 2 Wochen nicht machbar. Ich muss irgendwie mit dem Kunden abstimmen, ich muss einen Redakteur ins Boot holen, ich muss die Webseite machen lassen. Das heißt, daraus ergeben sich für verschiedene Sprints einzelne Requirements. Man sieht hier noch an den Farben, das lässt sich im TFS eben auch schön machen. Manche Kästchen sind eingefärbt, manche ausgefüllt. Das hängt einfach damit zusammen, ich habe hier die Ansicht auf ein gewisses Team. Die eingefärbten Elemente sind Elemente in meinem Team. Wo nur der Rahmen drum ist, das sind Elemente, die erforderlich sind, Requirements, um dieses Feature zu erfüllen, aber die in einem anderen Team liegen. Also wo ich sofort sehe, aha, da ist wohl eine Interaktion zu einem anderen Team erforderlich. Das möchte ich Ihnen noch zum Abschluss zeigen. Umgang mit Change Requests. Ich hatte es Ihnen schon gesagt, in dem CMMI-Template ist das drin. Das ist mal bildlich dargestellt, als Word-Dokument exportiert. Ich habe ein Change Request-Work-Item. Da drin ist beschrieben, warum brauche ich die Änderung? Was ist der Grund? Ja? Und da steht es hier drin im Text, since there are some use cases where the bla 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 bla, also warum brauche ich das jetzt? Und dann hängt da dran einmal das alte Requirement mit seinem kompletten Text und einmal das neue Requirement mit seinem neuen Text, Bildchen, die Änderung habe ich hier hervorgehoben. Und ich habe quasi hier wieder alles zusammen, aber ich habe den Change Request als Klammer, der auch wieder neue Vertragsgrundlage in dem Festpreisprojekt entsprechend sein kann. Das, wie gesagt, nur noch, um das mit dem Change Request abzurunden. Lessons learned, sehr hohe Transparenz. Also wir haben für uns im Unternehmen eine sehr hohe Transparenz erreicht durch diese gemeinsame Datennutzung. Sie haben gesehen, es sind nicht nur Produktentwicklung, die da drin stecken. Hohe Nutzerakzeptanz durch die gute Usability. Auf der anderen Seite Überlappung für Nutzer anderer Bereiche. Also wir haben das Gesamtunternehmen so organisiert. Es gibt aber Bereiche wie den Vertrieb, ja, die haben ein CRM-System. Da gibt es aber auch sowas wie Tasks und To-Do-Listen. Da ist nicht so einfach, ist wieder die Prozessfrage, ja, wie organisiere ich mich? Und Third Party hat uns hier geholfen, diese Toolkette anzureichern, dieses Word2TFS, unser eigenes Plugin, oder von Ecobit Team Companion als Outlook-Plugin, wo ich quasi aus E-Mails Work-Items machen kann, um diesen Gesamtprozess hier gut abzubilden. Wie gesagt, da auch, wer da mehr wissen möchte, stehe ich gerne zur Verfügung. Und. Ich habe mal einfach jetzt 4 Beispiele ausgesucht, die ein bisschen unterschiedlich sind, um ein bisschen die Bandbreite zu zeigen. Lassen Sie uns ein kurzes Fazit ziehen. Da möchte ich schnell drüber gehen. Möchte nicht alle nochmal vorlesen. Ich glaube, wir haben gesehen, eine ganze Menge kann man adressieren. Also dieser Support der anderen Disziplinen. Ja? Also Traceability, wir haben gesehen, runter bis zum Task, bis zur Entwicklung. Was wir jetzt nicht gesehen haben, und das ist tatsächlich so ein bisschen weniger stark ausgeprägt, das ist der eine Bereich mit der Modellierung. Wir haben zwar teilweise Anbindung an PowerPoint in dem System, um Storyboards zu machen, aber sowas wie echte Geschäftsprozessmodellierung, das bietet das Werkzeug. Dafür ist es nicht gemacht, dafür gibt es andere Tools. Ja. Wenn man das zusammenfassen möchte, der TFS unterstützt ganz, ganz verschiedene Ansätze. Im Detail gibt es noch Bedarf. Baselining, Variantenmanagement, haben wir ganz kurz diskutiert. Ja. Das Verfeinern ist letztlich immanenter Bestandteil. Und das haben wir gesehen, es geht überall um ein Herunterbrechen. Das System lebt ein Stückchen davon. Es ist sehr flexibel durch Anpassbarkeit, aber ich sage es Ihnen, das ist Fluch und Segen in einem. Ja. Immer daran denken, weniger ist mehr. Gute Usability im Web und dort auch kontinuierliche Verbesserungen. Also wir sehen mit jedem TFS-Update, dass die Usability ein Stück besser wird. Und da hört Microsoft auch ziemlich gut auf das Feedback der Nutzer. Als letzten Punkt, wenn Sie jetzt dann gleich nach dem Talk sich beeilen, nach unten gehen, findet die Verlosung statt an unserem Stand für das Band. In diesem Sinne, Freue ich mich, dass Sie so tapfer durchgehalten haben. Und ich möchte in die Q&A einsteigen, aber ich kann es verstehen, wenn Sie Pause geben, mit einer Frage. Nach all dem, was Sie gehört haben, was brauchen Sie noch, was brauchen Sie, um morgen starten zu können? Vielen Dank.